Wir haben letzten Mittwoch das Thema betrachtet, Umgang mit Verfehlungen. Und so möchte ich heute auch mit Gottes Hilfe hier auf Fortsetzung machen und eine kurze Wiederholung auch der letzten Stunde geben. Wir haben gesehen, wie es im Jakobusbrief, Kapitel 3, Vers 2 heißt, denn wir fehlen alle mannigfaltig. So sind wir Menschen mit einem begrenzten Urteilungsvermögen, mit begrenztem Wissen. Und es kann durchaus dazu kommen, dass wir Fehler machen, dass wir aber auch in Sünde fallen. Und ich habe jetzt letzte Woche so definiert, dass ich allgemein, wenn ich sage Verfehlungen, so sind vielleicht beide Fälle auch abgedeckt. Das kommt ja immer auf die Herzenshaltung auch darauf an. Ob Gott einem das Ganze zurechnet oder ob er es nicht zurechnet. Eins ist aber klar, dass Satan jede Niederlage von unserer Seite sofort ausnutzt, dass er uns anklagt vor Gott, dem Vater. Und wir haben aber auch gesehen, 1. Johannes 2, Vers 1 und 2, dass Jesus auf der anderen Seite unser Fürsprecher ist. Unser Fürsprecher, wenn wir die Sache in Ordnung gebracht haben, dann ist er unser Fürsprecher vor dem Vater, dass er sagt, ich kenne diese Person. Sie möchte von ganzem Herzen mit Ihnen. Jetzt ist diese Sache vorgefallen, aber sie ist in Ordnung gebracht. Und darum ist diese Sache auch durch mein Blut gedeckt. Und wir wollen heute auf den nächsten Gedanken eingehen, die Außenwirkung. Die Außenwirkung auch unserer Verfehlungen. Wir wollen zuerst das Verhältnis zwischen Gott und auch dem Menschen betrachten. Wie ist es, meine Lieben, wenn wir einen Fehler oder auch eine Sünde begehen? Wir haben das letzte Mal schon gesagt, Sünde ist ja ein bewusstes Übertreten eines Gesetzes. Das heißt, ich weiß ganz genau, was ich gemacht habe. Und wenn der Geist Gottes mich aufmerksam macht auf diese Sache, dann stehe ich vor der Entscheidung. Entweder bringe ich das Ganze vor Gott in Ordnung, das heißt, ich beuge mich unter das Wort Gottes, oder ich lebe einfach weiter so. Bei den Fehlern ist es so eine Handlung, die uns nicht bewusst ist, dass sie sündig ist, aber später zeigt uns Gott. Also wir hatten keine Klarheit, es war keine bewusste Entscheidung, aber dann zeigt uns Gott, die Sache, die du hier und da gemacht hast, sie ist nicht richtig. Und auch da stehen wir dann wieder vor der Entscheidung. Entweder bringen wir die Sache in Ordnung vor Gott oder, und hier ab dem Moment, wenn wir uns hier über das Mahnen des Geistes hinwegsetzen, dann wird es uns zur Sünde. Und schaut mal, unser Gott, er sieht doch alles, oder? Eigentlich wissen wir das. Wir wissen das. Und schaut mal, wenn wir nur das betrachten, was wir alles im Internet vielleicht sehen, was wir hören, wo sonst vielleicht unsere Augen auch haften bleiben. So jemand hat mal so einen Vergleich gebracht, wir alle kennen aus unserem Alltag so Speichermedien, ob das im Computer ist, USB-Stick, andere Medien, ja, es gibt Platten. So, es wird aufgezeichnet, es wird alles abgespeichert. Dateien werden abgespeichert, um sie dann später wieder zu verwenden. Und wisst ihr, bei Gott wird alles gespeichert. Bei Gott ist es nicht so, dass eine Sache vergessen ist, sondern er zeichnet alles auf, was wir denken, wie wir in dem Sinne vielleicht auch unsere Herzensmotive, unsere Herzensbeweggründe, wenn die Tat auch nicht vollbracht vielleicht ist, aber unsere Herzensstellung, sie ist ausschlaggebend. Und darum auch dieser ernste Gedanke, Gott sieht ja sowieso alles. Und wir betrachten jetzt das Verhältnis hier des Menschen zu Gott. Er sieht uns durch und durch, er kennt unser Herz bis in die kleinsten Winkel hinein. Und darum, meine Seele, wenn es auch unangenehm ist, sich der Wahrheit auch zu stellen und wirklich für sich persönlich zu dem Entschluss kommen, ja, ich habe hier tatsächlich nicht richtig gehandelt. Es ist schmerzhaft für uns und doch schaut mal, wir haben keine andere Wahl. Wir haben keine andere Wahl. Wenn wir in den Himmel kommen wollen, meine Lieben, dann ist es der einzige Weg. Der einzige Weg, diesem Mahnen des Geistes hier auch nachzugeben. Also ehrlich vor Gott sein, den Fehler zugeben. Und Gott hat verheißen in seinem Wort, es sind mehrere Schriftstellen, dass er das Ganze mit seinem Blut bedecken wird. Dem Aufrichtigen lässt es Gott gelingen. Matthäus 6, Vers 12 heißt es, und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Diese Schuld, sie wird hier nicht definiert, ob das eine Sünde ist, ein Fehler ist. Aber was eindeutig ist, dass der Mensch eine Schuld hat. Der Mensch hat eine Schuld auf sich geladen und es ist ihm bewusst. Und darum kommt er jetzt vor Gott und sagt, vergib meine Schuld. Epheser 4, Vers 26 gibt der Apostel Paulus einen sehr interessanten praktischen Hinweis. Lasst uns doch bitte die Stelle aufschlagen. Epheser 4, Vers 26. Er geht hier auf unsere Emotionen ein, auf unsere Reaktion, vielleicht auf andere Menschen auch. Epheser 4, Vers 26 sagt, zürnt ihr, so sündigt dabei nicht. Lasst die Sonne nicht über eurem Zorn untergehen. Es mag sehr wohl sein, dass wir in Situationen kommen, wo wir eben von den Gefühlen, von den Emotionen so mitgerissen werden, dass uns die Sache richtig wurmt, dass es uns zürnt, wie es hier heißt. Aber hier mahnt das Wort, nicht zu sündigen. Das heißt, dieser Grat, er ist schmal. Er ist schmal. Aber dann dieser praktische Hinweis, wenn auch eine Sache vorgefallen ist, bring es vor Sonnenuntergang sozusagen in Ordnung. Ob es mit dem Zorn ist oder ob du jetzt eine Verfehlung begangen ist, möchte ich das hier so allgemein anwenden. Schieb es nicht auf. Bring die Sache mit Gott in Ordnung. Der zweite Punkt ist die Verfehlungen zwischen den Menschen. Wir leben hier auf der Erde in, sagt man so allgemein, in sozialen Strukturen. Wir sind mit Menschen zusammen, ob es unsere eigene Familienangehörige sind. Wir gehen zur Schule, wir gehen zur Arbeit, wir haben Kontakt zu unseren Verwandten, zu den Nachbarn, zu unseren Freunden. Wir haben auch Kontakt hier mit unseren Glaubensgeschwistern. Und immer, wo wir mit Menschen zusammen sind und wenn einer eine Verfehlung begeht, dann löst es sozusagen eine außergewöhnliche Situation aus. eine Krise zwischen zwei Menschen. Weil wir Gefühle haben, wird derjenige, der verletzt worden ist, er wird es tief empfinden, dass die Sache nicht in Ordnung ist. Und darum, wenn wir von Verfehlungen zwischen Menschen sprechen, so könnte man eigentlich so viel hier eigentlich anführen, weil jeder Mensch auch noch sehr, sehr individuell, unterschiedlich ist. Der eine ist weicher vom Charakter, der hat ein feineres Gewissen, der nimmt alles so ganz persönlich auch auf. Der andere, der hat, wie man so sagt, eine dickere Haut, er kann das gewissermaßen vielleicht leichter hier auch verarbeiten. Aber dafür hat diese Person vielleicht auf anderen Gebieten ihre Schwächen. Aber zumindest das können wir festhalten, wir sind alle unterschiedlich. Und darum verarbeiten wir auch diese Verfehlungen anderer Menschen auch sehr, sehr unterschiedlich. Eins können wir definitiv sagen, wenn gegen uns eine Verfehlung begangen wurde, dann ist erstmal das Vertrauen ganz, ganz stark beschädigt. In manchen Fällen vielleicht auch komplett zerstört. Man hat zu dieser Person kein Vertrauen. So, man wurde persönlich so verletzt und es braucht einfach Zeit. Aber schaut mal auch hier aus der Sicht desjenigen, der diese Verfehlung begangen hat. Auch da merke ich vielleicht hier und da meine Beobachtung. Das sieht man schon an den Kindern und ich glaube, das geht mit uns Erwachsenen fast weiter. Wir fürchten manchmal andere Menschen viel mehr als Gott. Und darum resultiert es auch zwischenmenschlich. Wir wären eher bereit, vor Gott alles in Ordnung zu bringen, aber vor meinem Mitbruder, vor meiner Schwester sich beugen und zu sagen, tut mir von Herzen leid, das war nicht in Ordnung gewesen, ich möchte mich von Herzen entschuldigen. Diesen Schritt zu tun, das fällt uns, glaube ich, schwer. Das sind so viele Gedanken, die uns durch den Kopf gehen. Was wird er eigentlich jetzt denken? Oder was wird sie denken? Oder wenn ich jetzt bekenne, dass ich hier irgendwie nicht richtig gehandelt habe, dann wird es sehr oft als ein Zeichen der Schwäche, der persönlichen Schwäche, auch ausgelegt. Aber wir können eins sagen, wenn die Sache nicht in Ordnung gebracht wird, dann wird es für uns persönlich immer so dieses schwere Gewicht auf uns drücken. Die Sache, wir wissen, die Sache, sie ist nicht in Ordnung. Das drückt sich auf die Psyche aus, auf die Seele, die Freudigkeit im Gott hin. Sie ist weg, man kennt die Ursachen, aber man ist bereit, oder man ist nicht bereit, diesen Weg der Vergebung zu gehen. Und ich möchte uns zurufen, meine Lieben, der Weg des Bekennens, der Weg des Inordnungsbringen, das ist der Weg der Befreiung. Der Weg der Befreiung, wo wir innerlich richtig aufleben, wo wir sozusagen in dieser, wenn wir jetzt ja Sommer haben, Hitze haben und so eine zarte Pflanze haben, wo diese Sonne ja auf uns so jetzt herniederbrennt. Und wenn wir bekennen, wenn wir die Sachen in Ordnung bringen, das ist dieses wohltuende Wasser. Wir blühen förmlich, förmlich wieder auf. Wir können es drehen und wenden, wie wir wollen, aber Ehrlichkeit währt, gibt ja dieses Sprichwort, währt am längsten. Und schaut mal, wenn es auch Dinge sind, wo wir Folgen tragen müssen, wo wir gewisse Konsequenzen daraus auch ziehen müssen, es ist besser, so schnell wie möglich die Sache in Ordnung zu bringen, auch wenn es uns etwas kostet. Und bezüglich dem Gedanke, dass wir manchmal meinen, wenn wir etwas bekennen, dass es ein Zeichen der Schwäche ist. So habe ich es an mehreren Stellen schon erlebt, dass ein Bekennen auch von anderer Seite nachher mit Respekt und mit Stärke verbunden ist. Dass wir uns persönlich überwunden haben, das zeugt von Stärke. Und ich bin überzeugt, dieser Weg, den werden wir nicht so aus dem Ärmel schütteln, sondern wir brauchen auch hier die Gnade Gottes, die nötige Kraft, wirklich für jede Situation, wo wir Menschen ungeschickt begegnen, dass wir auch das Ganze nicht aufschieben, sondern so aufrichtig, so ehrlich sind und sagen, tut mir einfach leid. Und das Schöne ist, wisst ihr, das Leben geht weiter. Das Leben geht weiter, das Leben hat weiter einen Sinn. Und eins können wir sagen, wenn wir durch solche Dinge gefangen sind, dann sind wir untauglich zum Dienst. Untauglich zum Dienst im Reich Gottes. Solche Dinge wird Satan sofort anpacken und er wird daraus, wie man so sagt, eine Affäre machen. Er wird bei Gott uns verklagen, er wird das Ganze in andere Kanäle führen. Wir werden keinen Segen, auch wenn wir meinen, es ist vielleicht eine ganz kleine Aufgabe, die ich erfülle. Der Segen wird ausbleiben. Der nächste Gedanke ist, wie schaut es eigentlich mit den Verfehlungen, wo ja in gewisser Weise die Gemeinde auch irgendwie betroffen ist. Vor anderthalb Wochen haben wir dieses Beispiel gehört, dass Menschen vor geraumer Zeit zu uns in die Versammlung gekommen sind und dann weggeblieben sind viele Jahre und dann wieder hier gekommen sind an einem Sonntag. Und diese Menschen wurden nicht freundlich auch empfangen. Und diese Situation, sie liegt Jahre auch zurück. Aber ich möchte dieses einfach als Aufhänger einfach nehmen und einfach uns auch da fragen. Das Verhältnis sozusagen einer Verfehlung, wo in gewisser Weise die Gemeinde, die Versammlung auch irgendwie betroffen ist. Und die Frage wurde uns ja gestellt, sind wir eine Gemeinde, in der die von Gott Eingeladenen willkommen sind? Und schaut mal jetzt wollen wir so einfach ein paar Punkte betrachten. Aus der Sicht dessen, der verletzt wurde, wie wird diese Person über die Gemeinde sprechen? Ich glaube, da muss man sich nichts groß überlegen. Es findet in den allermeisten Fällen eine Verallgemeinerung statt. Ich bin jetzt dahin gegangen, so, die haben mich, das wird immer in der Mehrzahl gesprochen, die, also eine Mehrzahl. Sie haben mich nicht richtig behandelt, vielleicht nicht richtig willkommen geheißen. Die ganze Gemeinde ist komisch, da werde ich nie mehr hingehen. Es ist wirklich so, dass wir sozusagen unter einem Generalverdacht dann stehen, die ganze Gemeinde denkt so oder die ganze Gemeinde handelt so. Es ist auch noch so, dass andere Geschwister, angenommen so dieser Fall ist, ich war jetzt persönlich dort nicht anwesend, aber angenommen waren noch andere Geschwister irgendwie zugegen und sie haben auch das Gleiche irgendwie gesehen. Und die Geschwister trauern. Sie trauern, dass so ein Vorfall zum Beispiel überhaupt in der Versammlung dann passieren kann. Dass man sich sagt, Mensch, wie konnte es dem Bruder oder der Schwester passieren? Dass er vielleicht etwas gesagt hat, Mensch, das hat jetzt so eine Außenwirkung auf die Menschen, ob die überhaupt noch kommen werden. Und man trauert mit sozusagen. Man geht ins Gebet, man bringt das Ganze, diese Last vor Gott. und beugt sich ganz, ganz tief. Auch hier können wir wieder sagen, die Verfehlung eines Einzelnen hat praktische Auswirkungen auf mehrere Personen immer. Und wenn wir den Fall aber wiederum umdrehen, wenn wir diese Frage, ob Menschen, die in unsere Versammlung kommen, ob sie bei uns in der Mitte willkommen geheißen werden, so kann ich, glaube ich, ganz, ganz frei sagen, dass 99% von uns sagen würden, ja, selbstverständlich ist es so. Das ist doch so. Oder rede ich jetzt zu viel? Das ist wirklich so. Und ich glaube, hier müssen wir ganz, ganz stark unterscheiden. Schaut mal, wenn eine Verfehlung eines Einzelnen passiert, dann darf die Gemeinde nicht sozusagen die Kollektivschuld tragen. Ich habe in einigen Fällen diese Situation gehabt, wo Menschen aus unterschiedlichen Gründen ihre berechtigte oder unberechtigte Gründe haben und dann sehr allgemein anfangen, über die Gemeinde schlecht zu reden. Und in solchen Fällen habe ich, wo ich die Gelegenheit hatte, habe ich entschieden Stellung genommen, dass ich gesagt habe, wenn hier etwas zwischen einer Person und der anderen Person vorgefallen ist, dann ist es etwas, was zwischen diesen Personen in Ordnung gebracht werden muss. Aber das andere hat nichts mit der ganzen Gemeinde zu tun. Es wäre etwas anderes, Geschwister, wenn wir angenommen, wir hätten einen Lehrpunkt. Ein Lehrpunkt, wo wir sagen würden, es ist die letzte Zeit, eile und rette deine Seele. So, wir würden uns bloß um sich kümmern, das heißt System, Mission, Seelenrettung würden wir so auf die Seite schieben. Ach, da, ob sich da überhaupt Leute bekehren und wozu der Aufwand. Wir müssen schauen, dass wir selber errettet werden. Und wenn dann jemand sagt, also ich habe mit dem und mit dem aus der Gemeinde gesprochen und sie haben den Lehrpunkt, dann können wir nicht sagen, ja, dass es eine Einzelmeinung ist, sondern das ist ein Lehrpunkt, der vielleicht von den Brüdern geteilt wird und den die Geschwister auch unterstützen. Dann sind wir sozusagen als Gemeinde wirklich auch verantwortlich dafür. Aber wisst ihr, wenn es um persönliche Dinge geht, um persönliche Dinge, dann ist es mir immer so schwer auf dem Herzen, dass wir, oder allgemein, wenn man so hört, dass Menschen dann so allgemein über die Gemeinde schlecht reden. Ich möchte den Gedanken nochmal hervorbringen, es ist nicht unsere Gemeinde, es ist die Gemeinde Christi. Und wenn wir über die Gemeinde negativ sprechen, dann bedeutet es, dass wir Christus direkt angreifen. Ich bin im persönlichen Bibellesen bin ich auf Hesekiel oder im Hesekielbrief auf das 34. Kapitel gekommen. Und das hat mir in dem Zusammenhang so viel eigentlich zu sagen gehabt. Lasst uns bitte aufschlagen unsere Bibel, Hesekiel 34, Vers 4. In dem Kapitel geht Gott hart mit den Hirten Israels ins Gericht. Und er bringt jetzt es vor, dass er sagt den Hirten, die Schwachen stärkt ihr nicht und die Kranken heilt ihr nicht. Das Verwundete verbindet ihr nicht, das Verirrte holt ihr nicht zurück und das Verlorene sucht ihr nicht, sondern streng und hart herrscht ihr über sie. Es kommen noch einige andere Gedanken der Anklage. Und dann sagt Gott in dem 11. Vers, denn so sagt der Herr, Herr, sieh, ich will mich meiner Herde selbst annehmen und ihnen nachgehen. Und jetzt die Verse 15 und 16. Ich will selbst meine Schafe weiden. Ich will sie lagern, sagt der Herr, Herr. Ich will das Verlorene wiedersuchen und das Verirrte wiederbringen und das Verwundete verbinden und das Schwache stärken. Und diese Gedanken, die haben zu meiner Seele gesprochen. Und ich glaube, wir können eins sagen auf Grundlage dieses Wortes: Es reicht uns, Geschwister, nicht aus, Menschen freundlich in der Versammlung zu begrüßen. Das ist vielleicht der Anfang dessen. Das ist so, was zwischen Menschen völlig eigentlich angemessen ist. Dass wir jedem Menschen mit einem gewissen Respekt das begegnen, dass wir freundlich ihm gegenüber sind. Aber der Herr Jesus, oder jetzt in dem Fall alttestamentlich, sagt Gott uns, wie wir mit Menschen, die ferne von Gott sind, eigentlich umgehen sollen. Und wir merken, nur freundlich die Menschen zu begrüßen, das reicht nicht aus. Gott sagt hier selber, und das soll ein Vorbild für uns ja alle sein: Ich will das Verlorene wieder suchen. Das heißt, wir müssen rausgehen und etwas suchen. Wir müssen irgendwo hingehen, wir müssen uns irgendwie bewegen und das Verlorene suchen. Wir müssen das Verirrte wiederbringen. Das Verwundete verbinden und das Schwache stärken. Ich hoffe, dass ihr mich jetzt, Geschwister, richtig versteht. Und ich möchte hier jetzt den Unterschied machen zwischen der Gemeinde als solches und der Versammlung. Es ist selbstverständlich, dass Menschen, Kinder Gottes, die Jahr aus, Jahr ein, ich sag mal, in die Versammlung gehen, Gottes Wort hören, dass Gott sie Schritt für Schritt weiterbringen möchte. Das ist so. Und wir haben auch ein Vers, wo es als Vorwurf an die Kinder Gottes lautet: Sie hätten schon längst Meister sein müssen. So, aus diesem Hintergrund ist es ganz normal, dass wir wachsen, dass wir zunehmen, dass wir fest werden, dass wir sozusagen dann anderen Menschen etwas auch geben können. Und natürlich, wenn wir, ich sage nur, unter uns sind, wenn keine sozusagen fremde Menschen dazukommen, dann müsse eigentlich das Verhältnis in der Gemeinde, es müsse immer herrlicher, immer schöner sein. Menschen werden gefestigt, sie werden ermutigt, Gott weiter zu vertrauen, sie machen Erfahrungen mit Gott. Es kann nur noch herrlicher werden. Das ist einerseits Gottes Wille. Auf der anderen Seite, wenn Menschen von auswärts dazukommen, was werden wir in der Versammlung haben? Wir werden Menschen haben, die eben verwundet sind an der Seele. Menschen, die krank sind, die Krankheiten haben. Und da muss man schauen, wie man diese Krankheit verarzten kann. Es sind Menschen, die verirrt sind, die merkwürdige Auffassungen haben über das eine, über das andere. Sie müssen belehrt werden. Menschen sind schwach. Sie können nicht viel tragen. Sie müssen ermutigt werden. Man muss sie stützen. Wenn wir wirklich dem Auftrag Jesu Christi nachkommen, dass wir, so wie es hier heißt, auf die Suche gehen, dann werden wir in den Versammlungen, möchte mal so sehr vorsichtig sagen, wir werden ein Lazarett haben von unterschiedlichen Menschen, die ihre eigene Nöte vielleicht haben, ihre Sorgen und alles Mögliche. Und die Starken, der Kern sozusagen, diejenigen, die gefestigt wurden, die schon länger auch Gott dienen, die haben diese Aufgabe, diesen Menschen zu dienen. Das Wort muss klar und deutlich gebracht werden, aber dieses Zwischenmenschliche, das bedeutet, die Starken müssen die Schwachen tragen. Und darum, meine Lieben, das ist vielleicht ein bisschen merkwürdiger Gedanke und doch, glaube ich, ist er biblisch. Er ist biblisch, wenn wir wirklich, und deswegen sage ich auch ganz bewusst in der Versammlung, es mögen Menschen sein, die noch nicht hindurchgedrungen sind, die aber Hilfe brauchen, die sich vielleicht interessieren, sich für Gottes Wort. Und sie müssen begleitet werden, im Gebet, unterstützt, wie auch immer. Aber es bedeutet definitiv, wir werden mit Menschen zu tun haben, die ihre Schwächen, ihre Fehler haben, die einfach, ja, Menschen sind. Und das bedeutet, dass wir viel in dem Sinne tragen müssen für andere. Und auch da ist natürlich die Frage, sind wir innerlich bereit, diesen Weg zu gehen? Oder erwarten wir sozusagen diese äußere Heiligkeit, sage ich mal so. Hauptsache, dass nach außen alles richtig ist und dann wird alles gut. Der Gedanke, der hat mich einfach bewegt, dass dieses nur, ich sage mal, nur freundlich sein, das wird uns bei weitem nicht ausreichen, sondern diese Gesinnung Christi sagt, dass wir nachgehen müssen, dass wir suchen müssen das Verlorene. Und Gott möge uns helfen, dass wir in dieser Gesinnung miteinander auch umgehen, dass wir die Fehler, die Schwächen des anderen auf unserem Herzen tragen. Und wenn wir uns, Geschwister, doch dessen bewusst sind, dass ich persönlich fehlen kann, dann habe ich ein weites Herz in dem Sinne für den anderen, der auch fehlt. Und damit möchte ich nochmal deutlich sagen, das bedeutet nicht, dass wir sagen, das bedeutet, wir weichen von der Lehre ab oder sonst wie. Es geht um zwischenmenschliche Beziehungen. Und Gott möge uns dieses Herz des Hirten hier schenken, wie Gott sagt, ich werde euer Hirte sein. Und in dieser Art geht er seinen Schäfchen auch nach. Gott möge auch diesen Gedanken an unseren Herzen segnen. Amen.